Diese Folge wird präsentiert von Ergon. Seit fast 20 Jahren entwickelt Ergon in Koblenz Sättel und Griffe, die durch die spezielle ergonomische Bauweise für eine bessere Position auf dem Bike sorgen. Das bringt nicht nur einen Komfort, sondern auch einen Performance-Gewinn. Neu von Ergon ist das Allroad Bundle, bestehend aus einer Sattelstütze, drei unterschiedlichen Lenkerbändern und dem SR Allroad Core Sattel mit patentierter Core HD Technologie. Der Sattel wurde schon von Jonas Deichmann auf über 18.000 Kilometern gefahren und hat den Härtetest damit mehr als bestanden. Jede einzelne Komponente von Ergon ist bis ins Detail optimiert und sorgt für herausragenden Komfort bei gleichzeitig unverfälschtem Fahrerlebnis. Getreu dem Motto All Roads, All Comfort, No Limits. Für weitere Infos checkt ergonbike.com und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
Faszination Rennrad, der Roadbike Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Faszination Rennrad, dem Podcast des Roadbike Magazins. Ja, wenn man so das Wort Komfort hört, dann denkt man ja vielleicht zuerst mal an Sofakissen und ein gemütliches Bett oder so. Aber Komfort und Rennradfahren gehören eigentlich heutzutage auch schon sehr eng zusammen. Und Komfort und Rennradfahren, das muss jetzt nicht heißen, irgendwie so ein total entspanntes Tourenrad für die 20 Kilometer Runde am Wochenende, sondern Komfort hat auch schon im Hochleistungsbereich Einzug erhalten. Und dazu ist im Podcast-Studio mit mir zusammen mein Kollege Erik. Hallo.
Hallo Sebastian.
Ja, wie ist es bei dir? Fühlst du dich wohl auf deinem Rennrad? Ist dein Rennrad komfortabel oder ist das eher ein knüppelharter Bock?
Ich versuche mir das Rennrad so komfortabel wie möglich zu machen. Also ich habe tatsächlich neulich erst wieder Bilder von mir gesehen von vor 7, 8 Jahren, wo ich eine verdammt tiefe Lenkerposition hatte, die ich heute mit meinen stolzen 34 Jahren so nicht mehr fahren kann auf Dauer. Also ich merke bei mir tatsächlich, dass Komfort in den letzten Jahren doch ein immer wichtigeres Thema geworden ist. Und ich glaube, da geht's vielen Hörerinnen und Hörern draußen auch so, auch jetzt nicht nur die älteren Semester, sondern auch bei den jüngeren hört man das doch durchaus schon mal, dass Komfort eine ganz wichtige Rolle spielt.
Ja, man will ja vielleicht auch mal, der Trend geht zur Langstrecke, würde ich mal sagen, oder ja, vielleicht nicht bei jedem, aber viele Leute wollen auch einfach länger unterwegs sein. Und sobald du mal länger als 2 Stunden im Sattel sitzt oder 3 oder 4 oder 5, dann fällt dir auf einmal auf, da ist doch irgendwas doch nicht so bequem und irgendwann tut Nacken oder Rücken weh. Und dann kann man auf einmal, merkt man, man kommt nicht mehr so gut vom Fleck, man kann nicht mehr die Leistung bringen, die man vielleicht gern möchte. Also bei den Profis, selbst bei den Profis ist das Thema Komfort ja auch nicht ganz, wird es ja auch als wichtig behandelt.
Ja, total. Also ich meine, du hast es gerade schon gesagt, Komfort ist letztlich irgendwie auch Leistung. Natürlich, wenn ich aufrechter sitze, habe ich erstmal das Gefühl, meine Aerodynamik ist vielleicht schlechter. Aber das hole ich halt, wenn mir der Rücken nicht wehtut nach 2, 3, 4, 5 Stunden, hole ich das halt doppelt und dreifach wieder raus. Also auch bei den Profis werden ja Bike-Fittings gemacht und die fahren ja auch nicht immer die aggressivste Position, die sie können oder die möglich wäre am Rad, sondern wo natürlich auch geschaut wird, wo liegt der Punkt zwischen Komfort, Wohlbefinden, weil das ist ja, beim Komfort geht es ja nicht nur um, wie fühle ich mich, sondern da geht es ja auch um Verletzungsprävention. Und wenn ich ständig Rückenschmerzen habe oder Knieschmerzen habe, das ist ja nicht nur das Gefühl, was sich scheiße anfühlt, auf Deutsch gesagt, sondern da kann ja wirklich auch Schaden entstehen im Körper.
Genau, und auch solche, wer das schon mal hatte mit tauben Füßen und tauben Händen, die vielleicht dann auch nach dem Absteigen noch ein bisschen taub sind, also der weiß, okay, da das sollte man vielleicht nicht zu lang schleifen lassen. Mhm. Und damit ihr jetzt nicht nur uns zwei Laien zuhören müsst, wie wir über das Thema ein bisschen philosophieren und von unseren eigenen Wehwehchen erzählen, haben wir uns für den Podcast einen Experten eingeladen. Das ist der Simon Schumacher, der ist Produktingenieur Ergonomie bei Ergon. Die kennt man vielleicht von einem Lenkerband oder Sattel, die haben die im Programm. Und der war im Podcast bei uns zu Gast und hat uns Rede und Antwort gestanden, ja, wie man diese kleinen Wehwehchen, die wir alle vom Rennradfahren kennen, wie man die ausmerzt. Und hat da auch ein paar Tipps, wie das auch ganz ohne neuen Sattel oder neuen Lenker oder neue Produkte geht, sondern wie man quasi für 0 Euro gleich mal ein bisschen den Komfort am Rad verbessern kann.
Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, aber sein Tipp gegen schmerzende Beine, der hat mir besonders gut gefallen.
Genau, also bleibt dran bis zum Schluss. Da gibt es nämlich noch den super Geheimtipp gegen die Beine, die dann am Ende der Tour vielleicht auch ein bisschen wehtun. Ja, hallo zusammen und vor allem auch hallo Simon. Schön, dass du bei uns bist.
Hi, grüß euch.
Genau, wir haben ja vorhin schon erzählt, dass wir auf Instagram mal und euch da draußen an den Endgeräten gefragt haben, wie es ist mit dem Rennradfahren und dem Komfort. Und was uns da überrascht hat, da haben wirklich die Mehrheit, also 53, haben gesagt, sie hätten ja regelmäßig Schmerzen beim Rennradfahren. Simon, deckt sich das so ein bisschen mit euren Erfahrungen, die ihr gemacht habt im Komfortbereich?
Ja, hundertprozentig. Also Fahrradfahren ist schon irgendwo natürlich eine dynamische Bewegung, aber eine sehr statische Position. Und da treten in der Regel gerade bei langen Belastungen immer Beschwerden auf, die wir mit unseren Produkten natürlich versuchen, irgendwie zu korrigieren oder das Leben einfacher zu machen für die Radfahrer. Ja.
Und ich meine, wenn man Komfort hört und Rennradfahren, vielleicht passt es im ersten Moment nicht so zusammen, aber Komfort ist ja eigentlich auch für Rennradfahrer relevant, würde ich sagen, oder?
Auf jeden Fall. Komfort ist ja auch ein sehr vielschichtiger Begriff. Komfort ist sehr subjektiv. Wenn du mal wissenschaftlich versuchst, Komfort zu bewerten, wirst du keine einheitliche Skala finden. Und deswegen ist, glaube ich, für den einen, ich habe immer so ein schönes Beispiel, ein Sportwagen, von dem erwartet man auch, dass der satt auf der Straße liegt, dass der eine direkte Rückmeldung gibt von der Straße. Und so ist es auch beim Komfort beim Rennradfahren. Ne? Du willst auf der einen Seite ein direktes Fahrgefühl, du willst ein leichtes Fahrrad haben, du hast eine extreme Sitzposition. Aber natürlich musst du am Ende des Tages absteigen und am nächsten Tag dich wieder draufsetzen können, ne? Beziehungsweise deinen Alltag noch meistern. Und deswegen ist Komfort spielt eine sehr übergeordnete Rolle, ja. Zumal es ein Hobby ist, ne?
Ja, also hat Komfort jetzt nicht so sehr mit dem gemütlichen Sofa mit ein paar Kissen zu tun, sondern eher ja mit einem, wie soll ich sagen, einem, dass man trotzdem noch schnell fahren kann.
Genau, dass man absteigt und sagt, boah, das war eine mega gute Tour, aber ich habe keine körperlichen Beschwerden und vor allen Dingen der Spaß an der Sache, der ja eigentlich bei allen im Vordergrund steht, der wird in keinster Weise dadurch getrübt. Und so würde ich Komfort beim Fahrradfahren und auch speziell beim Rennradfahren beschreiben, ja.
Gut, jetzt wenn die Leute, die jetzt draußen, die zugegeben haben bei uns auf Instagram, dass sie da regelmäßig Schmerzen haben. Es gibt ja auch, bevor man jetzt irgendwie gleich sagt, naja, da muss ich entweder das Hobby an den Nagel hängen oder ein anderes Rennrad mir gleich kaufen, gibt's ja erstmal ein paar Schritte, die man machen kann. Also geht ja, die auch relativ kosteneffektiv sind und ein Komfort Plus bringen. Erik, da hatten wir ja auch schon mal in der Redaktion so ein bisschen gesprochen, was es da für Möglichkeiten gibt.
Ja, so jetzt mal ganz, ganz simpel angefangen. Weniger Luft in die Reifen. Also die Zeiten von 8 Bar oder 120 PSI oder teilweise ja noch mehr, denen auch ich lange unterlegen bin, diesen Zeiten, die sind zum Glück vorbei. Ich meine, die Reifen werden ja sowieso gefühlt immer breiter. Breitere Reifen kaufen ist natürlich jetzt erstmal wieder, muss man Geld in die Hand nehmen. Ja. Aber da einfach mal statt 8 Bar vielleicht mal nur 6,5, 6 oder manche fahren ja noch weniger reinzumachen, das ist ja schon mal ein guter Schritt. Also ich merke immer, dass bei mir irgendwann der Rücken das Problem wird und oft, wenn dann so diese Schläge in der Straße, wenn die dann quasi 1:1 zu mir durchkommen und da helfen halt breitere Reifen mit ein bisschen weniger Luft enorm.
Auf jeden Fall, ne? Stichwort Vibration, da gibt es ja auch viele Studien zu und man hat festgestellt, glaube ich, dass der menschliche Körper in einem Frequenzband, also in einem Bereich bis 30 Hertz Vibrationen, glaube ich, wahrnehmen kann und gerade diese Reduktion von Luftdruck bei einem Rennradrahmen, der spielt diese Kompensation, findet genau in diesem Band statt und da kann man durch 1-2 Bar oder 1,5 Bar, muss man natürlich immer auf die gefahrene Reifenbreite ein bisschen Acht geben, sonst nimmt der Pannenschutz ab. Aber da kann man auf jeden Fall einen deutlichen Vibrationsreduktion erzielen, indem man einfach ein bisschen den Luftdruck reduziert und das Ganze ohne einen Cent in die Hand zu nehmen.
Und Erik, du sagtest gerade Rückenschmerzen. Ich glaube, das ist, kommen wir auch später nochmal dazu, was bei unseren Lesern da, wo die Problemzonen waren. Aber Rückenschmerzen gehört ja mit sicher dazu. Da ist ja auch, und da erhebe ich mal den Zeigefinger, da ist ja auch ein einfaches Mittel, so ein bisschen mehr den Rücken zu trainieren, weil oft ist das auch so ein bisschen die Haltemuskulatur, die da ermüdet von dieser doch eher ungewöhnlichen Rennradposition. Und ich meine, erhobener Zeigefinger, also ich gehöre da auch dazu. Ich könnte da wahrscheinlich immer noch mehr machen. Zum Glück ist der Rücken gerade bei mir nicht die größte Problemzone, aber ja, so ein Training, ein paar Übungen zu machen, die Rückenmuskulatur stärken, die helfen natürlich dann auch schon so ein bisschen den Schmerz vorzubeugen.
Ja, das stimmt. Würde ich auf jeden Fall auch sagen. Ja, das, oder auch so Beweglichkeitstraining, Iliosakralgelenk, also dieses Kreuzbein, wo die Wirbelsäule aufs Becken verteilt wird, wenn da so eine gewisse Beweglichkeit stattfindet, weil da auch die ganzen Nerven von den Beinen quasi ankommen. Und wenn man da auch muskulär ein bisschen stabiler, aber auch beweglicher auftritt, dann hilft das, glaube ich, ganz enorm bei der Position im Rennrad.
Ja, also Beweglichkeit würde ich auch, das ist eine große Problemzone bei mir. Also ich bin, der klassische Rennradfahrer, und da gehören unsere Hörerinnen und Hörer auch dazu, vielleicht dazu, ich möchte denen jetzt nichts unterstellen, aber die sind nicht so beweglich. Das ist durchs Rennradfahren, wer sich da nicht zusätzlich noch irgendwie ein bisschen dehnt und ein bisschen, ja, Gymnastik macht im weitesten Sinne des Wortes, der kriegt dann schnell mal verkürzte Oberschenkelmuskeln, die eben halt, ja, die sind, das sind starke Muskeln, aber wer die nicht dehnt, die ziehen sich dann einfach immer mehr zusammen, mal laienmäßig ausgedrückt. Und das wirklich hilft nicht bei der Beweglichkeit, muss man sagen.
Bei mir ist ja dieses Stabi-Training auch immer so ein notwendiges Übel. Ich mache es halt überhaupt nicht gern und lasse es viel zu oft auch irgendwie schleifen. Aber vielleicht an der Stelle Tipp für alle Roadbike-Leserinnen und Leser. Wir hatten jetzt in den letzten Ausgaben quasi vorne bei uns im Magazinteil immer so verschiedene Übungen vorgestellt pro Heft, die man wirklich in kurzer Zeit mit wenig Aufwand, mit wenig Equipment, was man braucht, wirklich im Büro, im Alltag, abends neben dem Sofa machen kann, nicht auf dem Sofa. Also da kann man wirklich mit wenig Einsatz viel Ertrag abgreifen.
Und eine Möglichkeit kann ja auch sein, so ein bisschen, wo wir gerade bei diesen kosteneffektiven Komfort-Updates sind, könnte sein, die Position ein bisschen zu ändern. Also es gibt ja Leute, die fahren in einer Position, die einfach, ja, wo die Schmerzen eher auftreten und die durch einen Positionswechsel vielleicht ein Komfort-Plus, eventuell sogar ein Leistungs-Plus erzielen können. Simon, ihr habt ja auch mit quasi der Sitzposition auf dem Rad, da habt ihr sicher auch viele Erkenntnisse zu. Was gibt's da irgendwas, was häufig vorkommt, was viele Rennradfahrer falsch machen, oder ist das einfach bei jedem irgendwie ein bisschen anders? Oder haben viele den Sattel zu hoch, zu niedrig, zu weit nach vorne?
Das ist eine gute Frage. Also generell ist für uns die Sitzposition natürlich das grundlegende Element. Wenn die Position oder auch wenn die Rahmengröße nicht passt, dann können wir mit unseren Komponenten natürlich nur ein Stück weit eine Problemlösung generieren. Von daher ist es uns ein großes Anliegen, dass diese Grundposition jetzt vielleicht nicht auf den letzten Millimeter, aber schon in einem Umfang eingestellt ist, dass man sagt, biomechanisch das ganz gut funktioniert. Und das ist natürlich die Sattelhöhe, aber auch der Setback, also der Nachsitz von dem Sattel und Sattelwinkel. Ne? Das sind für uns, wenn wir jetzt mal beim Sattel bleiben, so die elementaren Sachen. Und zu der Frage der Sattelhöhe, also ich glaube, im Rennradbereich, die Leute sind schon relativ performanceorientiert und in der Regel auch ein bisschen auseinandergesetzt mit der Sitzposition. Da sehe ich es in der Regel eher, dass der Sattel ein Ticken zu hoch eingestellt ist, weil man dann das Gefühl hat, die Knie, Beine sind ein bisschen entlasteter, weil man einen anderen Kniewinkel fährt und so weiter. Wenn wir jetzt mal kurz mal abschwenken vom Roadbike Richtung Tourensegment, da würde ich sagen, 80% sitzen zu tief.
Okay. Also genau. Das hängt dann so ein bisschen auch mit der Bequemlichkeit, aber ja, Leute, die vielleicht nicht ganz so viel Rennrad fahren, die sitzen nicht gern so weit weg vom Boden und beugen sich nicht so weit nach vorne runter. Aber bei den Rennradfahrern, da kann der Sattel ja fast nicht hoch genug sein, weil ein gestrecktes Bein ist irgendwie so, da kommt am meisten Kraft dann an.
Das stimmt. Also so ein typisches Problembild, was mir jetzt gerade einfällt, ist meistens, also Thema Sattelhöhe, ein bisschen zu hoch. Und dieses Plus an Sattelhöhe kann man ganz gut ausgleichen, indem man mit dem Becken dann ein bisschen nach vorne rutscht. Also einmal von der Sitzposition, aber auch von der Rotation, um das auszugleichen. Und dann sitzt man natürlich auf einem super kritischen Bereich, der eigentlich nicht dafür dagesehen ist, um Druck aufzunehmen. Und dann gehen halt Beschwerden los mit Taubheit und Taubheit im Genitalbereich. Und da kann man dann, wird dann versucht, über die Sattelneigung das auszugleichen. Also sind die Sattelnasen meistens sehr steil nach unten eingestellt. Das führt dann zu dem Problem, dass der Sattel gar nicht mehr so eine stützende Funktion hat, sondern mehr eigentlich einfach nur die Position oder das Körpergewicht nach vorne verlagert. Mhm. Und dann kriegt man taube Hände, steifen Ellenbogen oder im Schulter-Stützmuskulaturbereich Nackenbeschwerden gehen los, weil das Ganze nicht mehr so balanciert ist, wie es eigentlich sein könnte. Mit der Sattel ist eine gute stützende Struktur und dann hat man so 50-50 Druckverteilung auf die Hände, dass man dann über auch eine vernünftige Sattellänge oder so, beziehungsweise Fahrradlänge ausgleichen kann oder Rahmengröße, die muss dann passen. Ja.
Das ist eigentlich ganz interessant, was du sagst, weil dann könnte man ja eigentlich schon mal als quasi erste kleine Empfehlung, sage ich mal, rausgeben, okay, wenn es euch wehtut, dann wäre es vielleicht mal eine Idee, an der Sitzposition was zu verändern. Wahrscheinlich erstmal nicht gleich irgendwie 4 Finger breit den Sattel runter oder hoch machen, sondern eher im kleinen Bereich. Aber wahrscheinlich ist das so schon mal ein ganz guter Ansatz, um eventuell herauszufinden, hey, woher kommt es denn her überhaupt, das Problem?
Ja, würde ich genauso unterschreiben. Klar, jetzt meine Freunde, wenn die fragen, hey Simon, mir tut's hier weh im Hintern, ich brauche einen neuen Sattel, und ich denke mir immer, schaut erstmal auf eure Position. Da kann man in der Regel noch viel mehr rausholen, beziehungsweise nochmal einen großen Step machen, und dann können wir immer noch über die Komponenten sprechen, wo man natürlich auch nochmal was verbessern kann, keine Frage. Aber die, ich glaube, die Sitzposition macht schon den großen Unterschied aus, ja.
Was taugen denn so diese Formeln, sage ich mal, mit denen man das berechnen kann? Es gibt ja so die Innenbeinlänge mal 0,889, das ist dann die Sattelhöhe, und es gibt ja auch dieses Knielot durch die Pedalachse.
Ja.
Ist das wirklich, wirklich ein sinnvoller Startpunkt, oder ist es am Ende, weicht die richtige Position am Ende doch bei vielen Leuten viel zu sehr davon ab?
Das ist eine gute Frage. Also wir versuchen es natürlich, oder andersrum, den menschlichen Körper in Variablen und Parameter zu erfassen, ist super schwierig, sehr komplex. Dafür gibt es viel zu viele, zum glücklicherweise, jeder ist irgendwie unterschiedlich, glücklicherweise auch. Mhm. Und man kann es ganz gut standardisieren über diese Formel 0,889 oder 0,885 oder 0,883, gibt verschiedene Ansätze, mal Innenbeinlänge, oder man bezieht noch die Kurbellänge mit ein. Beim Rennrad würde ich das, glaube ich, schon machen, weil ja auch da jetzt mittlerweile viele auch mit kürzeren Kurbeln fahren, ne, bei einer größeren Kadenz. Aber im Endeffekt ist der Goldstandard immer, wenn man danach sich diese so Knieöffnungswinkel und so Sachen anschaut, und beziehungsweise ob die Hüfte relativ stabil sitzt beim Pedalieren, weil diese Grundformeln, auch diese unterschiedliche Segmentlängen zwischen Schienen beziehungsweise Unterschenkel und Oberschenkel so ein bisschen außen vor lassen. Das ist eine gute Annäherung, und ich würde mal sagen, so bei 70-75% funktioniert es auch mit der Formel, um zu starten. Trotzdem muss man meistens individuell das nochmal abchecken lassen, und deswegen lohnt sich eigentlich der Schritt zu einem Bike-Fitting meiner Meinung nach immer, weil man dann nochmal eine professionellere Meinung hat und nochmal auf die Sitzposition drauf schaut.
Das wäre, jetzt hast du mir ein bisschen nicht vorgegriffen, nee, aber es trifft ja genau, weil das wäre meine Frage gewesen, so okay, der erste Schritt ist erstmal ein bisschen Position ändern, aber danach, wenn man da vielleicht auch nicht zu einem zufriedenstellenden Ergebnis kommt, dann ist wahrscheinlich schon, kommt als nächster Schritt so ein bisschen das Bike-Fitting.
Ja, genau. Ich gerade noch, Knee over Spindle war das andere, ne? Lot über
Pedalachse. Genau, Knielot über Pedalachse.
Genau, Knielot. Da geht es darum, dass dieser Kraftangriffspunkt unter dem Fußballen genau über der Pedalachse sitzt. Das hat mit dem Fuß zu tun, der ist in so ein Längs- und Quergewölbe aufgeteilt. Und das heißt, dieser Punkt, wo die Kraft auf die Kurbel trifft, der ist am stabilsten unter dem Fußballen. Deswegen versucht man das so auszurichten, dass man am Ende des Tages da ankommt mit der Kraft. Da gibt es aber auch Unterschiede. Zum Beispiel beim Triathlon versucht man eher die Wadenmuskulatur zu schonen, damit man die beim Laufen noch stark belastet. Und dann entsprechend wird dieses Glied oder diese Pedal so eingestellt, dass man eigentlich eher mit dem Fußgewölbe auf der Achse steht. Und dadurch wird der Fuß spitzer und der Wadenmuskel, Achillesferse, wird alles ein bisschen weniger belastet, als dann hat man noch ein paar Reserven beim Laufen. Also wie immer, es ist ein guter Anfang, ne? Also mit der Formel oder auch mit Knee over Spindle. Man sitzt damit, wenn man sich daran hält, auf jeden Fall viel besser als ganz unbedarft an die Sache ranzugehen. Kann man sich sehr gut dran orientieren, aber je nachdem, was man für einen Anspruch hat, ist der nächste Schritt dann der Bikefitter. Der hat nochmal andere technische Möglichkeiten, der macht dann so mit Marker-Tracking. Also da werden spezielle Positionen auf dem Bein markiert und dann optisch geschaut, wie sind jetzt Knieöffnungswinkel, wie sieht diese, wie symmetrisch pedaliert man, sitzt man vielleicht ein bisschen verdreht auf dem Sattel, also kommt ganz häufig vor, dass die Hüfte ein ganz bisschen schief stellt. Ich meine, wir sitzen alle 90% den ganzen Tag rum, ist alles, die ganzen Hüftbeuger und Hüftstrecker sind alle verkürzt. Ganz wenige sind da ganz symmetrisch, von daher sowas lohnt sich immer. Man kann das nämlich mit wenigen Handgriffen eigentlich ausgleichen.
Wir haben auf Instagram ja auch gefragt, also nicht nur, ob die Leute Schmerzen haben, sondern wo genau die Schmerzen hatten. Und da kam für mich fast überraschend raus, also der Hintern ist zwar dabei, aber er ist nicht ganz oben. Also es waren 36% haben gesagt, ihnen tun vor allem die Hände weh. Dann kommt der Hintern mit 24%, dann die Füße mit 21% und sonstiges Rücken, Knie oder Nacken, das waren noch 20%. Und wir hatten dann auch fangen wir mal von vorne an, so mit Schmerzen in den Händen. Da hatten wir zwei User, die dann gefragt haben, also der Benjamin Nitsche hat gefragt, meine Hände schlafen regelmäßig ein, was kann ich da machen? Und Mayolo Boy hat gefragt, was kann man gegen steife Arme und Ellbogen machen? Und du hast, Simon, das gerade, glaube ich, schon mal erwähnt mit den steifen Ellbogen und den Händen, die wehtun, dass das ja eventuell gar nicht so sehr was jetzt mit dem Lenker oder Lenkerband zu tun hat, sondern vielleicht auch vom Sattel kommen kann.
Genau, es gibt ja dieses neumodische Maß Reach, wenn man sich den Sattel anhört, also wie weit jetzt virtuell dein Cockpit entfernt ist von deinem Sattel. Mal vereinfacht gesprochen. Und der muss natürlich auch irgendwie zu deiner Oberkörperlänge und zu deiner Armlänge passen. Muss man sich vorstellen, wenn der Lenker zu weit vorne ist, dann wird die Druckverteilung wandert alles nach vorne und dann wird der Druck auf den Händen sehr, sehr klein. Es ist evolutionsbedingt natürlich, der Sattel schon, würde ich sagen, beim Rennradfahren deutlich weiterentwickelt als das Cockpit. Seit Lenkerband wird seit 50 Jahren, seitdem es, glaube ich, Dropbars gibt, wird Lenkerband verwendet. Mhm. Da gibt es keine richtige Evolution. Und das führt dazu, dass man halt auf einer sehr geringen Fläche einen sehr hohen Druck hat. Das kann man natürlich jetzt ausgleichen in dem Fall, indem man versucht, ein Cockpithöhe ein bisschen anzuheben. Dadurch wird schon mal der Druck auf den Schulterbereich, auf den Ellbogen, auf die Handflächen reduziert. Oder das Cockpit ein bisschen in der Länge zu reduzieren, also den Vorbau vielleicht einen Zentimeter kürzer wählen. Mhm. Würde ich mit Vorbau immer schauen, dass der nicht zu kurz wird, weil irgendwann wird auch die Fahreigenschaften beeinflusst. Trotzdem, oder man kann vielleicht manchmal auch den Vorbauwinkel einfach umdrehen. Die haben so einen eingebauten Winkel, -6 oder +6 Grad oder -12 oder +12. Und wenn man schaut, dass der Vorbau eben nach oben zeigt, hat man auch nochmal bis zu einem Zentimeter in der Höhe gewonnen. Das macht es schon aus. Also wir reden da jetzt, man kann sich das nie so gut vorstellen, aber wenn man das mal ausprobiert, bis zu einem Zentimeter sind Riesenunterschiede in der Fahrposition.
Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass so quasi eine kleine Änderungen, vor allem also auch Vorbau von -6 nach +6, da denkt man ja, okay, da kommt der Lenker, kommt da ja, was weiß ich, so ein Fingerbreit nach oben vielleicht. Ja. Aber dass das schon so einen Unterschied macht, hätte ich nicht gedacht. Das war für mich auch mal so eine Empfehlung, hat mir mal jemand empfohlen vor einem langen Radmarathon, ruhig mal auch, wie soll ich sagen, den Stolz jetzt nicht da so nach vorne, den Vorbau ganz nach unten und negativ, sondern auch mal einfach sagen, hey, ich nehme den einen Spacer, der noch drüber ist, den nehme ich drunter und drehe den Vorbau um und dann kann ich halt auch über 200 Kilometer fahren, ohne dass mir die Hände abfallen oder der Rücken kaputt geht oder so.
Ja. Da muss ich jetzt auch mal kurz die Warnkelle der Style-Polizei raushalten. Also umgekehrter Vorbau geht natürlich gar nicht. Also dann lieber den einen Spacer da drüber noch nutzen.
Ja, das stimmt. Also die Fahrradästheten habe ich jetzt mit meinem Rad wohl nicht angesprochen. Aber wenn man das jetzt mal ergonomisch
hat, zwischen eingeschlafenen Händen und der Style-Polizei, dann manche Leute würden sich dann, also du würdest sagen, also auch bei jetzt Beschwerden in den Händen, weil ich kenne es auch, ich hatte das früher auch ab und zu mal nach einem Radwechsel, wahrscheinlich ist auch die Position anders jetzt, habe ich das nicht mehr, dass so die Kleiner und Ringfinger einschlafen, was ich schon auch von anderen oft gehört habe. Also das sind oft Probleme, da ist zu viel Druck auf den Händen.
Ja, also eigentlich immer, ne? Also Nerven oder taube Hände sind entweder ist unterversorgt durch Arterien, aber das ist in der Regel beim Rennradfahren im Schulterbereich eigentlich kein Thema. Das zweite sind dann Nerven und es gibt eigentlich zwei große Nerven, die Zeigefinger und Daumen versorgen. Das ist der Medianusnerv, das ist dieser typische Karpaltunnel-Syndrom. Mhm. Und dann gibt's noch den Ulnaris, der läuft an der Handgelenksaußenseite und versorgt Kleinfinger, Ringfinger, Mittelfinger. Und Nerven reagieren super sensibel auf Druck und Vibration. Und also was vielleicht noch hilft beim Rennradfahren, wenn man die Position häufiger nochmal verändert, dann schafft man es, dass dieser Druck nicht zu konstant ist, sondern man kann nochmal andere Strukturen auf der Hand belasten. Aber je länger das dauert, desto weniger kann man sich dadurch weiterhelfen. Ne? Und dann ist immer die Grundposition entscheidend, dass die dann verändert wird, sodass halt einfach weniger Druck auf die Stütz- und Schultermuskulatur ausgeübt wird und entsprechend auf die Hände. Genau.
Und Vibrationen kann ich dann am ehesten vorbeugen, wahrscheinlich durch ein dämpfendes Lenkerband oder vielleicht sogar mal doppelt Lenkerband wickeln. Das ist ja so dieser, was die Profis auch bei Paris-Roubaix oder auch Erik bei Paris-Roubaix schon gemacht haben. Quasi also ein dickeres Lenkerband oder ein doppeltes Lenkerband verwenden, was dann ja diese schnellen Vibrationen ein bisschen dämpft.
Genau. Oder Reifendruck, also wenn wir beim Thema, Reifendruck ist auch ein gutes Mittel, um Lenkervibrationen zu reduzieren. Wir haben jetzt bei uns noch, jetzt darf ich mal ein Produkt platzieren hier, wir haben bei uns noch so Lenkerband-Inlays entwickelt. Die sind so ein besonderes Material, kommt aus der Medizintechnik. Das soll einfach nochmal Vibrationen, Mikrovibrationen dämpfen. Das wickelt man unterm Lenkerband, machen andere Hersteller auch mit Gel. Sowas erhöht den Griffumfang und schafft einfach nochmal mehr Materialstärke zwischen dem harten Lenker und da, wo dann letztendlich deine Haut drauf liegt. Und das reduziert so Mikrovibrationen auch schon ziemlich zuverlässig.
Wir hatten als bei Instagram kam dann nach den Händen tatsächlich der Hintern, der ja irgendwie für Radfahrer, ja, wie soll man sagen, ist ja eine Problemzone, eben nicht die Problemzone Nummer 1 bei unseren Insta-Usern, sondern eben die Nummer 2, aber immer noch sehr, sehr wichtig. Und da hatten wir auch so ein paar Leserfragen von zum Beispiel Cemo, der gefragt hat, bei Beschwerden, Sitzbeschwerden, soll ich dann den Sattel wechseln oder zuerst zum Bike-Fitting? Ist wahrscheinlich auch pauschal ein bisschen schwer zu beantworten, aber was könntest du da als Tipp nennen?
Also ich glaube, dass der Schritt zum Bike-Fitter, der zahlt sich in jedem Fall aus. Auch wenn dann wird einfach nochmal Feinheiten an deiner Position werden nochmal variiert. Es wird auch ganzheitlich betrachtet und dann kann man immer noch schauen, okay, wir haben jetzt positionsmäßig das Ganze eigentlich soweit optimiert, die Druckverteilung passt aber immer noch nicht zu dir. Und dann gibt es da verschiedene Lösungen auf dem Markt, die dann, also vom Sattelkonzept dann besser zu deiner Druckverteilung passen. Ob das dann ein Stufensattel ist oder ein gerader Sattel mit Entlastung oder ein überwölbter Sattel, wo einfach der Druck vollkommen flächig verteilt wird, gibt es verschiedene Konzepte und da ist auch jeder individuell, das ist wie ein Schuh. Mhm. Zieht mal an und dann passt er oder passt er nicht.
Muss man auch immer bei uns, warum wir, oder wir haben manchmal Fragen von Lesern, warum wir keine Satteltests machen und sagen wir auch immer, das ist der Sattel. Man kann zwar Empfehlungen vielleicht machen, wie man den richtigen Sattel findet, aber den dann zu finden, das muss tatsächlich jeder selber machen. Klar kann man das Gewicht eines Sattels messen irgendwie und die Breite vielleicht und gucken, ob der eine Aussparung in der Mitte hat. Aber wenn der mir passt, schon in der Redaktion ist es, manche Leute haben dann sehr gute Erfahrungen mit dem einen Sattel und der andere Redakteur kann auf dem Sattel gar nicht sitzen. Das kommt bei uns auch vor.
Das ist natürlich auch die Schwierigkeit bei uns in der Entwicklung. Wenn ich jetzt da einen Sattel entwickle, dann ist natürlich die Gefahr groß, dass der genau auf meinen Hintern passt. Aber wer sagt mir, dass der dann auf 85% von unserer Zielgruppe passt?
Die Frage ist, hast du einen Norm-Hintern oder ist der?
ganz genau. Ich versuche es. Nee, also es gibt ja schon so ein paar Konzepte, von denen sind wir biomechanisch einfach bei uns überzeugt. Das heißt, eine möglichst gerade Sitzfläche, natürlich eine genügend Entlastung, in dem Fall über einen Kanal oder ein Cutout bei Damen. Und dann ist eigentlich die Philosophie, dass du möglichst dynamisch auf dem Sattel sitzen kannst. Das heißt, du bist jetzt nicht 4 Stunden festgeschweißt auf einer Position, sondern du kannst mal aufstehen, du kannst mit dem Becken ein bisschen nach vorne rotieren, ein bisschen nach hinten rotieren. Und so werden, ähnlich wie bei den Händen, beim Positionswechsel immer mal wieder andere Strukturen belastet. Und man schafft es, dass man nicht so dauerhaft eine einzige Stelle zusammendrückt. Es gibt aus der Pflege so einen klassischen, ich sag's jetzt einfach mal, das heißt Dekubitus, das nennt sich, oder das kriegt man, wenn man stundenlang auf einer Fläche liegt, dann Leute, die viel im Bett liegen müssen, die haben häufiger damit Probleme, das heißt, die Haut wird dauerhaft unterversorgt, die Nerven bilden sich über die Dauer zurück, das ist jetzt natürlich super, ein super krasses Beispiel auf dem Fahrradsattel angewendet, aber wir versuchen es schon so zu übertragen, dass man halt wirklich noch viel Bewegungsfreiheit auf dem Sattel hat.
Vielleicht auch, um mal zu verdeutlichen, wie schwer das wirklich ist, so eine allgemeingültige Empfehlung zu treffen. Also ich habe auch vor vielen Jahren lange rumprobiert, weil ich mit Sätteln immer wieder ja, so Probleme hatte auf längeren Touren. Und es gab dann von Physik, habe ich dann irgendwann mal Sättel ausprobiert. Und da gab es so eine Art Test, den man machen konnte. Dieses klassische Beine durchgestreckt lassen und wie weit kommst du runter mit den Händen zum Fußgelenk. Und da bin ich halt eine absolute Niete drin. Und bin dann aber den Sattel, habe ich probiert, der laut dieser Formel überhaupt nicht zu mir passen würde. Und mit dem komme ich so gut zurecht, dass ich halt für alle meine Räder dann quasi den gekauft habe. Mhm. Weil ich halt weiß, der funktioniert einfach. Also manchmal muss man wirklich dann einfach rumprobieren und vielleicht auch mal im Freundeskreis rumfragen, hat jemand irgendwie mal einen Sattel, den er nicht mehr braucht, den ich ausprobieren kann. Ich habe zum Beispiel auch festgestellt, und das wäre auch eine Frage an dich, Simon, dass ich mit diesen Sätteln mit so Ausschnitt in der Mitte, komme ich zum Beispiel überhaupt nicht zurecht. Die sollen ja irgendwie den Druck verringern, sage ich mal, an den empfindlichen Stellen. Aber ich habe mir auch mal sagen lassen, dass quasi der Druck nicht verringert wird, sondern der wird ja nur woanders hin verlegt und letztlich wird er ja dann auf eine kleinere Fläche verlegt. Ist das wirklich ein Problem, was ihr auch beobachtet bei euren Sportlern, die ihr fittet?
Auf jeden Fall. Da ist erstmal, jeder hat da so eine andere Drucktoleranzschwelle, kann mit anderen Werten umgehen und dann ist, wie du sagst, Druck, Kraft pro Fläche. Das heißt, der Druck oder die Kraft, die da auf dem Sattel sitzt, ist die gleiche, aber wenn man weniger Fläche hat, ist der Druck insgesamt halt an den Strukturen dann höher. Und das, wenn man das nicht gewöhnt ist, weil man sonst halt eine sehr gleichmäßige Belastung überall hat, dann kann ich das super nachvollziehen, dass du sagst, boah, damit komme ich überhaupt nicht zurecht. Mhm. Deswegen, dann gibt's Leute, die sind halt im Genitalbereich sehr, sehr sensibel, die brauchen dann diesen Cutout. Und die, ich meine, man ist da ja auch irgendwie auch ein Gewohnheitstier, die bilden dann quasi die Sitzknochen so zurück, dass die das dann gewöhnt sind. Also die können dann wirklich diese Druckverteilung, die auf den Sitzknochen dann deutlich größer ist, besser tolerieren als jemand, der es eigentlich gewöhnt ist, auf einem vollflächigen Sattel zu sitzen.
Also kann es sein, dass wenn man auch, wenn man jetzt den Sattel wechselt von einem Extrem zu einem anderen Extrem, dass man dann auch einfach von der Gewohnheit irgendwie schon allein Schmerzen hat, weil man einfach diese andere Form nicht gewohnt ist, obwohl die einem vielleicht taugen würde, wenn man halt ein bisschen länger fahren würde.
Ja, also würde ich schon sagen, gerade, also natürlich immer in den jeweiligen Schmerzgrenzen, also super verbissen auf einem Konzept würde ich jetzt nicht verharren, aber man so ein bisschen Adaptionszeit muss man dem Sattel schon gönnen. Ja.
Dann greife ich mal eine Frage vor, ein bisschen, weil wir das für hatten wir uns auch noch aufgeschrieben, dass wir dich das auf jeden Fall fragen wollte. Genau diese Sache, wie schnell kann sich denn der Körper an solche neuen Formen, also vielleicht eine neue Position auf dem Rad oder eben ein neuer Sattel oder so, gewöhnen? Also wie lange sollte man diesen Anpassungsschmerz aushalten und wann sollte man sagen, okay, das wird wohl nichts? Weil das ist ja, glaube ich, auch oft das Problem für Rennradfahrerinnen und Rennradfahrer, die einen neuen Sattel ausprobieren. Erstmal die erste Tour, fühlt sich das erstmal ungewohnt an, tut vielleicht auch weh. Soll ich den dann gleich wieder abmontieren und zurück zum alten? Oder ja, wie viel Zeit muss ich dem geben?
Also das ist eine gute Frage, mit der beschäftigen wir uns auch, gerade wenn wir unsere Prototypen an Testfahrer rausgeben, dass wir dann valides Feedback zurückbekommen und nicht so, oh mein Gott, ist neu, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Also ich würde jetzt mal sagen, eine Woche Testzeitraum würde ich dem Sattel auf jeden Fall gönnen und dann versuchen, mindestens mal zwei Fahrten zu machen, dass man auch mal in einem Zyklus auf den Sattel kommt, vor allen Dingen mit einem Tag Pause vielleicht und danach nochmal draufsetzen und dann vielleicht insgesamt Kilometerleistung jetzt beim Rennrad. Ja, zwei ausgedehnte Feierabendrunden, sprich dann ja so vielleicht 60, 70 Kilometer bis zu 100, je nachdem, wie viel wir fahren. Ne? Also manche Leute haben ja auch ganz, ganz easy 100 Kilometer im Tank in der Woche.
Ja, ja.
Die würde ich denen auf jeden Fall, also so eine Woche testen würde ich dem Sattel auf jeden Fall gönnen und dann halt in den gewohnten Belastungen, die man hat.
Vielleicht nicht gleich die erste Tour, dann 6 Stunden irgendwie.
Genau. Genau, wenn man vorher immer nur eine Stunde Feierabenddrohne fährt und ich denke, okay, jetzt morgen dann...
mit dem neuen Zeug.
Ja. Genau, mit dem neuen Zeug. Kann auch funktionieren, aber man kann auch Pech haben. Und dann wird's kein Spaß.
Wie ist es denn, wenn jetzt nicht nur der Sattel, das Modell geändert wird, sondern wenn ich jetzt zu dir komme und du zu mir sagst, boah, dein Sattel muss 3 Zentimeter nach vorne und 5 Zentimeter runter und ich fahre damit. Also würdest du mich dann sofort in der Position auf die Straße schicken oder würdest du sagen, okay, dein Ziel muss sein, der Sattel muss 3 Zentimeter nach vorne, wir machen jetzt mal einen halben und in 2 Wochen machst du bitte nochmal einen halben und dann nochmal einen halben. Wäre das der richtigere Weg?
Ja, 100%. Genau, ich würde auf jeden Fall bei Nummer 2 wäre ich dabei. Da sind wir auch wieder beim Thema Gewöhnung. Gerade Sattelhöhe ist man auch super drauf eingeschossen und auch sehr sensibel. Also ich glaube, jeder, der halbwegs regelmäßig sein Rennrad bedient und ich stelle dir die Höhe um 3 Millimeter hoch, das wird er mir sofort sagen. Mhm. Und da ist man, obwohl man sich selber jetzt, glaube ich, weit weg von der Professionalität beschreiben würde, ist man trotzdem sehr sensibel oder der Körper ist da einfach sehr sensibel. Und deswegen haben wir so eine Regel bei uns auch in der Fittingbox. Ich glaube, wenn jetzt das geforderte Maß von dem Istmaß um bei der Sattelhöhe um 1 Zentimeter abweicht, mehr als 1 Zentimeter, dann bitte immer nur in Zentimeterschritten. Und dieser Zentimeterschritt, der ist auch schon eine große Anpassung. Deswegen damit behutsam rantasten, genau.
Gehen wir noch einmal kurz zurück auf den schmerzenden Hintern. Da hatte nämlich Dom Insta auf Instagram gefragt, ob man durch gezieltes Training Sitzbeschwerden vorbeugen kann. Also kann man da, ich weiß nicht, den Gluteus Maximus irgendwie besonders stark machen oder sich mal auf ein Nagelkissen setzen? Oder ist es so wie bei Rückenschmerzen, wo man eine gezielte Übung machen kann? Oder ist der Hintern einfach, da muss man den richtigen Sattel finden?
Das ist eine gute Frage und da habe ich auch schon länger drüber nachgedacht. Also muskulärer Aufbau, der würde mir jetzt nichts einfallen, was da weiterhilft. Alleine weil die Muskulatur beim Sitzen eigentlich also eine untergeordnete Rolle spielt. Natürlich gibt's, ne, jeder hat anderes Fettgewebe und druckaufnehmende Strukturen, aber man kann die nicht so wirklich trainieren. Ich glaube, das ist eher, wenn man einen Sattel hat, der einen Schmerzen erzeugt, den man gut aushalten kann. Manchmal ja auch gar keinen. Manchmal passt er ja auch einfach perfekt. Und man sich an den Sattel gewöhnt, dann bilden sich diese Druckaufnehmensstrukturen sowieso. Diese Gewöhnung findet dann so weit statt, dass man irgendwann auch ohne Fahrrad, ohne Polsterhose auf dem Sattel fahren kann. Das sollte eigentlich meiner Meinung nach das Ziel sein.
Okay.
Also und das aber dann ist dann wirklich ein Thema Gewöhnung eher.
Okay, ja, das aber, also das heißt, wer quasi partout immer Sitzbeschwerden hat, der muss halt vielleicht auch mal den anderen Sattel beziehungsweise die Sitzposition mal ein bisschen anpassen.
Ich glaube, das ist wirklich die Quintessenz, ja. Also Sitzbeschwerden beim Rennradfahren sind toleriert jeder, als wäre es das Normalste auf der Welt. Aber wir haben wirklich festgestellt, man braucht kein Schmerzen haben beim Fahrradfahren. Und jeder, der Schmerzen hat, das ist eigentlich ein Indikator dafür, dass man irgendwo Stellschrauben hat, an denen man ein bisschen was
drehen kann. An dem man noch drehen kann, ja.
Genau.
Kommen wir mal zu den Füßen. Da hat immerhin noch jeder Fünfte auf Instagram gesagt, dass er da regelmäßig Schmerzen hat. Taubheit war da Problem, Einschlafen. Ist es da so ein bisschen wie bei den Händen? Also kommen diese Probleme dann meistens eher von den Schuhen oder vielleicht von den Einlagen, die zu schwach, zu stark geformt sind? Oder ist es bei den Fußproblemen auch so, dass die eigentlich andere Ursachen oft haben können?
Ich glaube beides. Also Füße, also gerade wieder Thema Taubheit, wo irgendwo ein Nerv gereizt wird. Das muss aber nicht zwangsläufig in den Füßen stattfinden, sondern es reicht auch, wenn der Kniewinkel beim Fahrradfahren nicht passt oder wenn die versorgenden Kanäle im Adduktorenbereich zum Beispiel an der Sattelflanke reiben und dann es da zu einer Unterversorgung kommt, das spürt man dann auch erst in den Füßen. Das Gute bei den Füßen ist, da haben wir mehr Handlungsspielraum als bei den Händen beim Rennradfahren. Weil da kann man schon über Keile, also die Keile, die Fußstellung verändern, kann man zum Beispiel den Kniehüftwinkel so übereinander bringen, dass man da jetzt keine engen Kanäle Innenseite vom Knie oder der Außenseite vom Knie hat, damit die Nerven da genug Platz haben, auch beim Pedalieren. Man kann natürlich über die Sattelform nochmal versuchen, noch ein bisschen mehr Beinfreiheit beim Pedalieren zu generieren. Und generell das Thema Druckverteilung im Fuß lässt sich auch schön über individuelle Einlagen anpassen, korrigieren. Was häufiger ein Thema ist, ist, glaube ich, habe ich auch in den Fragen gesehen, im Kleinfinger, beziehungsweise im Kleinzeh-Bereich.
Genau, Sasch1-T hat gefragt, genau, er hat bei längeren Fahrten dann eben genau Schmerzen in der Fußsohle am Gelenk zum kleinen Zeh. Und er hat auch schon andere Schuhe probiert, die Cleats hat er auch schon mal anders eingestellt, aber was könnte der noch probieren?
Die Erfahrung, die ich gemacht habe da, ist meistens, dass tatsächlich der Schuh immer noch nicht richtig passt. Dass der Fuß, dass die Einlage den Fuß nicht so gut unterstützt, dass die, wenn Druck auf das Pedal oder wenn Druck auf den Fuß gegeben wird, dass das Fußgewölbe so nachgibt, dass der Fuß extrem breit wird. Also man drückt den richtig so platt. Das ist auch ein Syndrom bei Schwangeren, deswegen haben die meistens auch nach der Schwangerschaft eine Schuhgröße, eine Nummer größer, weil einfach dieses Fußgewölbe ein bisschen nachgibt und dann wird der Fuß breiter. Und das kann man nur simulieren, wenn man wirklich damit fährt, wenn man so jetzt zum Schuh oder in den Sportladen geht und stellt sich den Fuß rein, in der Normalposition wird es vielleicht noch passen, aber wenn dann viel Druck auf den Fuß kommt und das Fußgewölbe gibt so ein bisschen nach, dann wird der Fuß zu breit. Das könnte man über speziell überwölbte Fußsohlen könnte man sowas zum Beispiel generieren, dass der Fuß einfach stabiler wird in der Position, in der er ist.
Und eine andere Frage kam von Basbeck, der sagte, bei Wattzahlen nahe seiner FDP, da kommt er regelmäßig, aber nicht immer, ein Taubheitsgefühl im Fuß. Also dieses auch durch, bei, sagen wir mal, verstärktem Druck, irgendwie mehr Kraft auf dem Pedal, wird dann was taub. Ist es auch vergleichbar, dass da wahrscheinlich der Fuß dann eher platt gedrückt wird?
Würde ich sagen, ja, dass es irgendwie wahrscheinlich der Fuß zu wenig Stabilität hat und deswegen bei einer größeren Last der Fuß sich so verformt, dass irgendwo Druck auf den, gerade auf den äußeren Bereich ausgeübt wird. Druck oder dass das Fußgewölbe halt so nachgibt, dass der auch eher unterversorgt wird. Das ist ja meistens auch so, ne? Wenn man irgendwo hindrückt, dann wird das Blut in andere Bereiche gedrückt. Und dann würde ich mal behaupten, dass entweder die Kraft, die Druckverteilung nicht passt, sprich über eine andere Einlage nachdenken, oder die Stabilität beim Pedalieren im Fußgewölbe an sich nicht ausreichend ist und deswegen da zu viel Sachen minder beziehungsweise überversorgt werden. Kann man sagen.
Wir hatten auch einige Leute, zum Beispiel Hubert Jakob oder Jung Jans Andreas, die gesagt haben, ihre Füße schlafen ein oder konkret die Füße schlafen an der Außenseite ein. Ist das dann, ist das vergleichbar mit den Taubheitsgefühlen oder das ist dann wahrscheinlich eher so ein Prickeln? Kann das andere Ursachen haben?
Ja, letztendlich ist die Ursache die gleiche, aber die Symptomatik ist in der, also das sind unterschiedliche Stufen in der Ausprägung. Also meistens geht's los, indem man die einfach kalt werden, so ein bisschen gefühlstaub. Und danach kommt dann so, beziehungsweise die Sensibilität ist noch da, aber die Finger oder beziehungsweise Füße fühlen sich irgendwie einfach nur kalt an. Die nächste Stufe wäre dann kribbeln und danach ist dann taub. Das ist aber eigentlich diese Stufe, wie stark der Nerv komprimiert wird. Der also Nerv, das beziehungsweise dieses Zusammenspiel, ja.
Genau. Und was du aber auch vorhin gesagt hast, also das könnte dann aber auch sein, dass vielleicht im Knie quasi da ein Nerv vielleicht ein bisschen geklemmt und dann unterversorgt wird, der eigentlich da den zum Fuß weitergeht.
Genau, also das muss nicht zwangsläufig im Fuß bestehen, das Problem, sondern es kann auch weiter oben in der Achse, genau, da.
Ich hab bei dem Punkt mal die Erfahrung gemacht, ich hatte mal Schuhe, die ich getestet habe, die nur einen so einen Boa-Verschluss, also so einen Drehverschluss hatten und der saß quasi oben am Spann und damit der Schuh halt fest saß, musste ich den halt schon ziemlich anknallen und das hat dann auch mal so auf längeren Fahrten, ich musste dann immer wirklich so während der Fahrt nachregulieren und so mit Versuch und Irrtum rausfinden, wie fest kann ich ihn ziehen, ohne dass mir die Füße einschlafen. Das musste ich aber quasi auf jeder Fahrt neu raustesten. Also das kann auch ein Punkt sein, wenn die Schuhe am Spann zu fest sitzen, wird einfach der Blutfluss im Fuß dann unterbunden.
Ja, stimmt. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht, ja. Aber genau wie du sagst, Boa-Verschluss nur auf der Spannseite. Und wenn man generell einen sehr niedrigen Spann hat, dann funktioniert das auch mit dieser Schnürung da nicht so gut, habe ich festgestellt. Mhm. Und da ist so eine klassischer Schnürsenkel, der funktioniert dann nochmal besser. Den kann man individueller gestalten. Oder man hat einen doppelten Boa, aber ich finde eigentlich so die klassisches Schnürsystem ein bisschen entspannter.
Das führt mich zu der Frage, kann ich, wenn ich jetzt diese Taubheit, dieses Kribbeln, diese Schmerzen da irgendwie hinnehme, kann ich da irgendwie auch Nerven nachhaltig schädigen, wenn ich da nichts gegen mache? Egal, ob jetzt an den Füßen oder an den Händen oder wo auch immer.
Das lässt sich, glaube ich, pauschal nicht so gut beantworten, aber generell findet das schon eine Störung statt, die natürlich, wenn sie ausgeprägter ist, auch nachhaltend sein oder langanhaltender sein kann. Ich glaube, der Nerv bildet sich 1 Millimeter, regeneriert 1 Millimeter pro Tag. Kann man sich dann ausrechnen, wenn der wirklich dauerhaft komprimiert wird, wie lange das dauert, bis der sich zurückbildet. Also es kann auch dauerhaft zu Problemen führen, ja. Würde ich schon unterschreiben, habe ich aber selber noch nie so festgestellt, also beziehungsweise auch noch nie gehört, dass da dauerhaft Probleme da waren. In den Händen schon, dass Leute, die viel Gravel fahren, die dann auch vom Fahrrad absteigen und immer noch das Gefühl haben, dass die Lenker, also dass die Hände vibrieren, beziehungsweise dass die immer noch Gefühlsstörungen gerade im kleinen Finger und Ringfingerbereich haben. Es bildet sich auch zurück, weil ich meine, der Nerv wird nicht durchtrennt, sondern der wird nur komprimiert. Mhm. Aber je nachdem, wie die Ausprägung ist, kann das auf jeden Fall auch anhaltend sein, ja.
Muss ich auch sagen, das hatte ich auch mal, dass ich diese tauben Ring und Zeigefinger, das hat sich schon auch mal länger gezogen. Also ist komplett wieder weggegangen, aber das war was, wo ich dann irgendwann gedacht habe, dann auch nach ein paar Tagen so langsam könnte das jetzt mal wieder weg sein. Es war dann irgendwann wieder weg, glaube ich, nach einer Woche, aber hat mich schon auch überrascht. War aber auch da nach einer sehr langen Tour. Ich glaube, da war ich, keine Ahnung, 14 Stunden unterwegs und das war auch schon eher außergewöhnlich. Aber ja, wer da ein bisschen empfindlicher ist, der sollte auf jeden Fall darauf achten und eventuell so an seiner Position auch ein bisschen arbeiten, dass es eben auch ohne die Taubheit geht, weil dann, damit man seine Finger auch weiterhin benutzen kann. Was jetzt so längere Strecken angeht, weil ich will nicht sagen der Trend, aber es gibt ja viele Leute, die fahren mittlerweile schon echt regelmäßig über 200 Kilometer und du sagtest auch auf Gravel, wo vielleicht dann nochmal diese Erschütterung und so alles ein bisschen stärker ist. Wie kann ich denn rausfinden, zum Beispiel, ob so eine Anpassung zum Beispiel nach einem Bikefitting auch nach einer längeren Zeit noch bequem ist, also auch noch nach 6 Stunden, weil so ein Bikefitting, da sitzt man ja meistens eher so, ja, vielleicht mal 20 Minuten oder auch ein bisschen länger auf dem Rad, aber ja, oder gibt es vielleicht sogar spezielle Komfortanpassungen für lange Strecken dann?
Also einmal zu der ersten Frage würde ich, glaube ich, ähnlich beantworten wie die Frage nach der Sattelgewöhnung. Also hier werden ja auch grundlegend Positionsveränderungen vorgenommen, jetzt nicht nur den Sattel betreffend, sondern die ganze Fahrradposition und da ist, wie mit dem Sattel auch, muss man sich rantasten und der Position auch eine gewisse Zeit geben und auch da wäre ich so, dass diese Anpassungszeit sollte jetzt nicht deine gewohnte Fahrradzeit überspringen, also ich würde jetzt nicht 6 Stunden mit der Position fahren und mich dann darüber wundern, dass ich immer noch einschlafende Hände habe, weil ich es vorher halt nicht gewöhnt war, überhaupt so lange auf dem Fahrrad zu sitzen, sondern diese Anpassung auf jeden Fall im Rahmen des normalen, üblichen Trainings und dann auch mindestens mal eine Woche, bevor man überhaupt eine Aussage treffen kann zu der Veränderung. Und jetzt speziell auf lange Touren, da kann man natürlich schon immer argumentieren, dass mit einer aufrechteren Oberkörperposition, ein bisschen kürzeren Reach, dieses Thema Drucksensibilität der Hände immer entspannt wird. Ne? Da sind klar, Fahrerästheten,
aber auf Kosten, auch dann, da wird dann vielleicht mehr Last auf dem Hintern landen.
Genau, ja. Genau, generell ja, aber der Hintern kann den Druck viel besser aufnehmen als die Hände. Mhm. Deswegen sitzen wir ja auch im Alltag auf unserem Hintern und nicht auf unseren Händen. Genau. Also das würde ich unterschreiben, dass der Hintern das auf jeden Fall deutlich besser ab kann. Klar, da muss natürlich auch die Grundposition und der Sattel auch zu dir passen, aber generell ist der Hintern eher dafür gemacht, das zu können. Natürlich wird die Aerodynamik ein bisschen leiden unter dieser aufrechteren Oberkörperposition und generell das Thema Aerodynamik ist natürlich auch sehr an die Sitzposition geknüpft, also noch viel mehr als an das Thema Laufrad zum Beispiel, was ja viele gar nicht hören wollen. Ja. Aber da klar, da würde man natürlich ein paar Körner verlieren, aber ich denke, da ist der Anspruch eher möglichst lange genussvoll auf dem Fahrrad zu sitzen und weniger die 1-2 Minuten rauszuholen, die man da machen könnte.
Und das Argument ist ja dann auch immer, dass ja derjenige, der eine Position vielleicht halt auch länger halten kann, die vielleicht minimal aufrechter ist gegenüber dem, der dann irgendwann nicht mehr treten kann, weil ihm der Rücken so schmerzt, der ist natürlich am Ende vielleicht auch schneller, weil er nicht Pause machen muss und erstmal am Straßenrand ein paar Dehnübungen.
Mhm. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen kommt er mit dem Lächeln an.
Ja, das ist auch wichtig. Muss man vielleicht manchen Leuten auch immer wieder in Erinnerung rufen, aber ja, der Spaß bei der Sache ist meistens sogar noch wichtiger als die Endzeit.
Wobei der Gesichtsausdruck zwischen Rückenschmerzen und Lächeln, der ist der Übergang ist fließend. Man sieht viele Zähne. Ich hätte aber auch noch eine Frage zum Thema Bikefitting. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bikefitting auf dem Rennrad gemacht habe und da jetzt meine Position habe und die finde ich super und jetzt kaufe ich mir zum Beispiel ein Gravelbike, dann wirst du mir jetzt wahrscheinlich sagen, mach am besten nochmal ein zweites Bikefitting, weil natürlich die Anforderungen beim Offroad an die Sitzposition nochmal andere sind. Aber gibt's irgendwie so gewisse Faustregeln oder Zentimetermaße, dass der Lenker 2 Zentimeter höher und 1 Zentimeter kürzer muss oder muss der Sattel tiefer? Gibt es da so Pauschalen, mit denen man arbeiten kann?
Also ich glaube, ich würde jetzt mal also aus der eigenen Erfahrung sagen, dass diese grundlegende Sitzposition, wenn die auf dem Rennrad gut passt, gar nicht so sehr unterschiedlich ist auf dem Gravelbike. Das Gravelbike an sich, wie du sagst, wird ein bisschen höher sein, ein bisschen kürzer. Also man sitzt schon mal von vornherein aufrechter auf dem Sattel. Die Sitzhöhe würde ich aber zum Beispiel ziemlich genauso wählen wie die auf dem Rennrad auch, weil die in der Regel, klar, der Oberkörperwinkel ist ein bisschen aufrechter, aber ich würde erstmal damit starten und ich glaube, damit hat man einen sehr guten Schritt gemacht und wenn man dann würde jetzt auch nicht von vornherein zum Bike-Fitting laufen, sondern dann die schon gut funktionierenden Werte versuchen zu übertragen. Mhm. In der Adaption von diesem bisschen anderen Fahrradrahmen und schauen, ob man damit gut hinkommt. Wenn man dann Probleme entwickelt, nochmal den Schritt zum Bike-Fitting wagen. Aber generell würde ich behaupten, dass die Position schon ganz gut zu übertragen ist.
Ja. Verschieben sich diese Gewichtungen der Schmerzpunkte, wie wir sie jetzt bei den Usern auf Social Media hatten, verschieben die sich beim Graveln eurer Erfahrung nach? Also dass es dann wirklich noch mehr die Hände sind oder dass auf einmal der Rücken noch mehr ins Spiel kommt?
Ja, also ich würde sagen, dass das Rücken noch ein größeres Thema ist. Das liegt aber, glaube ich, auch einfach an der anderen Nutzungsdauer. Viele, wie ihr sagt, ne, man geht auf Radreise, man fährt in einem relativ kurzen Zeitraum viele Kilometer, steigt jeden Tag wieder aufs Fahrrad. In der Regel ist man als Otto Normal Radfahrer das jetzt auch nicht gewöhnt in dem Umfang, wie man es dann im Urlaub macht. Von daher wird einmal Rücken, das würde ich sagen, ist eine große Problematik, aber auch, dass der Hintern da nochmal wahrscheinlich präsenter wird, als er jetzt in der Umfrage war.
Ja, auch dieses, was du gesagt hast, dieses Wiederholte. Ich meine, als Rennradfahrer kennt man das vielleicht so ein bisschen eher aus dem Trainingslager. Zumindest habe ich so die Erfahrung gemacht. Also irgendwie am dritten Tag kann es schon mal echt langsam wehtun, wenn man vor allem auch ein bisschen viel gefahren ist. Am fünften Tag ist dann alles so taub, da geht's wieder, aber dazwischen ist es schon schwierig.
Ja, oh ja, genau.
Auch eine Frage, ohne jetzt unseren Hörerinnen und Hörern zu nahe treten zu wollen, aber Erik und ich, wir werden ja auch irgendwann alt oder älter, zumindest jeden Tag. Weiser auch. Moment. Aber die Frage an Simon, also verändert sich die Sitzposition mit dem Alter? Also auch wenn ich so ein Bike-Fitting, ich zum Beispiel habe ein Bike-Fitting gemacht, das ist 8 Jahre her, glaube ich. Wie lange ist so ein Bike-Fitting aussagekräftig und verändert sich die Sitzposition generell so ein bisschen mit dem Alter?
Das fand ich auch eine sehr gute Frage und ich glaube, meine Antwort wäre, wenn du sagen wir mal, strukturell vom Körper, sprich mit deinen Stabilitäts- und Beweglichkeitsumfängen noch ähnlich, sagen wir mal, situiert bist wie aktuell oder wie damals vor 8 Jahren, würde ich, glaube ich, behaupten, dass sich an dieser Grundposition gar nichts ändert. Natürlich nimmt Flexibilität im Alter ein bisschen ab, aber man muss auch sagen, dass die Flexibilität beim Rennradfahren, also die erreicht jeder normal, also man braucht kein Übermaß an Flexibilität, um auf dem Rennrad zu sitzen, ne? Das muss man schon sagen. Mhm. Was vielleicht zunehmen wird, ist diese ISG, also Iliosakralgelenkproblematik, weil man da einfach ein bisschen weniger beweglich ist und dann kriegt man diesen klassischen Ischias-Beschwerden, also Oberschenkelrückseite oder die Pobacke, die entsprechende tut dann weh. Und da müsste man dann entweder mit der Position korrigieren, sprich den Oberkörper ein bisschen aufrechter, wieder beim Thema Cockpithöhe ein bisschen anheben, einfach um diesen unteren Rücken nicht zu sehr zu überstrecken und auch quasi die Po-Muskulatur und Oberschenkelrückseite nicht zu sehr zu überschrecken. Oder man intensiviert halt seine Umfänge in Sachen Beweglichkeit und Stabilisationstraining. Dann denke ich, dass es auch durchaus noch kein Problem sein sollte, die Vergangenheits-Sebastian-Position zu fahren.
Also es ist also eigentlich eine gute Nachricht für alle, die möglichst lange noch auf dem Rennrad sind, die möglichst lange auch noch sehr aerodynamisch auf dem Rennrad sitzen wollen. Also wer da ein bisschen dran bleibt und vielleicht nicht 10 Jahre Pause macht dazwischen und auch immer brav seine Stabi-Übungen zu Hause macht, der kann die Position auch noch lange ins Alter halten. Das, finde ich, ist eigentlich eine schöne Aussage.
Ich glaube, das ist ja auch die Faszination, warum wir alle hier sitzen. Das ist Fahrradfahren an sich ja eigentlich eine super gelenkschonende und sehr altersdienliche Bewegung ist. Ne? Und da klar, auch da zählt auch das Rennrad auf jeden Fall mit dazu.
Das sieht man auch an den Leuten, die draußen rumfahren, die ich immer beeindruckt bin, wo ich sagen würde, wenn der mir jetzt im Supermarkt begegnet wäre, wäre ich schon, naja, mal abfällig gesprochen, wäre ich schon überrascht, dass da kein Rollator mit dabei ist. Und die sind aber auf dem Rennrad immer noch gut am Start und auf- und absteigen, alles kein Problem. Also wenn es mir mal in dem Alter so geht, dann freue ich mich eigentlich.
Auf jeden Fall, ja.
Du hast ja gerade diese ISG-Thematik angesprochen im unteren Rücken. Gibt es da so 2, 3 Übungen, die dir im Stegreif einfallen, die man machen kann? Weil das scheint ja doch ein größeres Thema zu sein. Du hast es jetzt mehrmals erwähnt gehabt.
Ja, das ist auch ein Feedback, das ich häufiger mal, oder beziehungsweise bei uns aus dem Service eine Anfrage, die ich häufiger mal bekomme. Mhm. Ich glaube, findet man direkt, wenn man ISG-Übungen online eingibt, gibt es direkt so einen Pool von 5, 6 Übungen, die man machen kann. Sind auch gut bildlich beschrieben, bevor ich jetzt sie erkläre. Aber eine ganz gute Übung ist, wenn man sich mit dem Knie auf eine also jetzt nehmen wir mal das rechte Knie, zum Beispiel auf die Bettkante stützt und das linke hängt dann frei in der Luft. Und dann kann man versucht man über die Hüfte das Bein anzuheben. Weiß nicht, ob ihr euch das jetzt vorstellen könnt, aber so wird quasi die diese Beckenmuskulatur, also generell das Becken bewegt und diese ISG-Bänder, die das ganze Kreuzbein und Becken so zusammenhalten, halt mobilisiert über diese Übung. Das ist ganz gut. Und das zweite ist eine Dehnübung. Da legt man sich einfach auf den Boden und überkreuzt quasi mit dem rechten Bein das linke, so abgewinkelt wie so ein umgekehrter Hürdensitz. Und so wird dann auch der ganze Beckenbereich ein bisschen mobilisiert. Ich glaube, mit den 2-3 Übungen, die man da machen kann, merkt man doch schon schnell eine Besserung.
Also es ist auf jeden Fall, es besteht noch für alle da draußen, die Schmerzen haben und auch alle auf Instagram, die uns geschrieben hatten mit eingeschlafenen Füßen und Händen, es besteht Hoffnung. Also man muss, das fand ich schön, dass du das vorhin gesagt hast, Simon, dass man, also man muss, Rennradfahren muss nicht wehtun. Ja. Das ist klar, es wird Schmerzen geben, wenn man über seine Grenzen hinausgeht und wenn die Beine brennen am Timmelsjoch oder wo auch immer, dann sollte man sich nicht wundern und das ist genau. Auch normal. Aber dass man irgendwie nach einer Stunde schon nicht mehr sitzen kann im Sattel, das lässt sich beheben durch ein bisschen ausprobieren. Muss man vielleicht auch ein bisschen Zeit investieren, aber danach hat man dann wieder, kann man wieder voll in die Vollen gehen und dann die 100 Kilometer einfach so am Stück abspulen.
Jetzt hast du mir eigentlich meine fast schon letzte Frage vorweggenommen. Was hilft eigentlich gegen die Schmerzen in den Beinen? Das ist immer so meine Problemstelle, also meistens zumindest.
Gegen die Schmerzen in den Beinen, was hilft? Da würde ich sagen, hilft die Aufmerksamkeit an der Eisdiele.
Dass man vielleicht nur eine Kugel und ohne Sahne, Erik.
Habe ich dir schon mal gesagt. Dass ich gar nicht drauf gekommen bin. Ja.
Okay, dann sagen wir dir schon mal danke, Simon, dafür die Auskunft und wir hoffen, dass für alle Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt was dabei war, wie sie Schmerzen, die sie eventuell haben, auch ein bisschen beheben können und sagen danke fürs Zuhören und danke für die Beantwortung aller Fragen, Simon.
Ja, danke euch.
Ja, da waren ja wirklich viele Erkenntnisse drin. Ich hoffe, wir haben euch damit so ein paar Tipps Simon vor allem hat euch ein paar Tipps an die Hand gegeben, wie ihr quasi an eurem eigenen Rennrad vielleicht durch ein paar kleine Veränderungen schon den Komfort deutlich erhöhen könnt und dann auch ein bisschen fester in die Pedale treten könnt.
Ja, also jetzt mal Butter bei die Fische, Schluss mit Mimimi. Also Schmerzen müssen nicht sein beim Rennradfahren. Es gibt Lösungen und Simon hat ja da wirklich echt viele gute Tipps gegeben, von Kopf bis Fuß fast schon, was man da so alles machen kann. Weil ein Rennrad ist halt nicht einfach nur ein Gerät, wo man sich draufsetzt und was man so zu akzeptieren hat, wie es ist, sondern man kann da wirklich extrem viel machen in allen Bereichen.
Genau. Und wenn ihr da noch mehr zu diesem Thema wissen wollt, dann schaut doch einfach mal bei uns auf der Website vorbei, auf roadbike.de. Da haben wir auch ein paar Sachen zum Thema, wie finde ich die richtige Sitzposition und wie kann ich welche Reifenbreite ist quasi die schnellste und welcher Reifendruck, hatten wir ja auch das Thema. Also da gibt's für diese ganzen Themen gibt's unheimlich viel Infos. Und wenn euch der Podcast gefallen hat oder wenn ihr eine Frage habt, die ihr auch gern beantwortet haben möchtet oder wenn ihr einfach ein Lob oder Kritik loswerden wollt, dann schreibt uns entweder eine E-Mail an podcast@roadbike.de oder auf den Social-Media-Kanälen könnt ihr uns auch einfach eine Nachricht hinterlassen. Also bei Facebook, bei Instagram oder bei Twitter sind wir als Roadbike-Magazin unterwegs.
Und für die Hörerinnen und Hörer, die es noch nicht wissen, uns gibt es auch ganz klassisch als gedrucktes Heft, wo wir natürlich auch immer viele Tipps für Komfort, aber auch für sämtliche andere Themen rund ums Rennrad immer tolle Geschichten zusammenstellen. Und wer beim Printmedium auf Komfort steht, der holt sich natürlich das Abo, weil dann muss man nicht das Haus verlassen und zum Kiosk laufen, sondern das Heft kommt dann quasi nach Hause. Man muss es dann vielleicht noch zum Briefkasten schaffen. Aber finde ich, ist eine super komfortable Lösung für alle, die gerne in Rennradmagazinen und speziell in der Roadbike blättern.
Genau, und wenn ihr da noch Infos braucht, dann schaut einfach mal bei roadbike.de/abo. Da gibt's alle Infos zu allen Angeboten. Da ist für jeden was dabei. Deswegen sagen wir zwei jetzt danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Auf Wiederhören.
Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.